Hallo? Muss ich echt näher rangehen? Na gut. Also, dann fange ich nochmal an. Mein Name ist Johannes Lichti. Ich bin in der Grünen Landtagsfraktion für die Rechtspolitik zuständig. Und ich versuche jetzt mal zu erzählen über das, was wir Handygate Dresden nennen, also die Funkzellenabfrage rund um den 19. Februar 2011 anlässlich der Gegendemos und Blockaden gegen die Nazis. Und ja, da fange ich jetzt mal an. Also zunächst möchte ich was erzählen über das Ausmaß der Erfassung, was ist dort eigentlich passiert. Dann, weil ich von Beruf Rechtsanwalt bin und das meine Profession ist, natürlich die rechtliche Bewertung. Dann haben viele, die muss es auch geben, dann haben viele sicher mitbekommen, dass der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurich einen sehr kritischen Bericht dazu veröffentlicht hat. Also was sagt er, was sind seine Forderungen? Dann gibt es diverse Vorschläge, wie man denn die Funkzellenabfrage bürgerrechtskonform regeln könnte. Da kann man natürlich diskutieren, ist das überhaupt möglich? Und dann habe ich dann Datenselbstschutz mal genannt und da denke ich aber, das ist dann eher der Diskussion überlassen, weil da bin ich vielleicht nicht so kundig. Gut, vielleicht mal ganz am Anfang nochmal eine Vergegenwärtigung. Was ist denn eigentlich die Verkehrsdatenerfassung und die Funkzellenabfrage? Also was wird denn dort erfasst? Also die Telefonnummern sowohl des Anrufenden als auch des Angerufenen, also praktisch beide Partner, werden dort erfasst in ihren Telefonnummern. Es werden natürlich auch E-Mail-Adressen, Sender, Empfänger, die Kennungen, also IP, IMEI, IMSI, also IMEI, wisst ihr alles besser, ist sozusagen die Kennung von dem Mobilfunktelefon und IMSI ist also die ganz konkrete SIM-Karte. Dann der Zeitraum der Kommunikation und was vielleicht auch noch interessant ist, es werden zwei Arten von räumlichen Daten erfasst, nämlich einmal den Location Area Code, das habe ich jetzt gelernt, das sind also mehrere Funkzellen, das ist praktisch eine regionale Erkennung. Und dann nochmal die Cell-ID, also die ganz konkrete Mobilfunkzelle. Die schlägt allerdings offensichtlich nur an, wenn das Handy wirklich aktiv ist, während es sonst eben immerhin in dem Location Area Code erfasst wird. Gut, hier mal im Bild, wie so eine Funkzelle erfasst. Das ist auch deswegen ganz interessant, weil viele ja unwillkürlich denken, dass eine Funkzelle sozusagen so eine Rundgeschichte hat. Das ist aber durchaus sehr, sehr, sehr individuell, auch wie die Bebauung ist, wie sie ausgerichtet ist. Und da kann man einfach mal sehen, dass sie zeitweise, also teilweise sehr, sehr weit ausstrahlt oder erfasst und eben andererseits auch sehr, sehr kurz, je nachdem, wie das Ding steht und wie eben die räumlichen und örtlichen Bedingungen sind. So war es eben dann auch beispielsweise in der Südvorstadt. Dort waren wir ja in einem innerstädtischen Bereich. Und dort gibt es dann eben von den vier Betreibern, hat da jeder seine eigene Funkzelle und die überlappen sich dann teilweise und so konnte man damals relativ genau sozusagen dann mit den überlappenden Standortdaten dann auch versuchen, dann den Standort von Personen und wie sie sich dort bewegt haben, eben auch feststellen. Gut, was ist am 19. Februar passiert? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es also zwei Arten eigentlich von Funkzellenabfragen rund um den 19. Februar gegeben hat. Das geht in Medien auch immer durcheinander, aber ich glaube, man muss das sehr genau unterscheiden. Also es wurde nach dem 19. Februar eine Sonderkommission 19.2 gebildet bei der Polizeidirektion Dresden und die hat dann angefangen zu arbeiten am 22. Februar diesen Jahres und das Erste, was er getan hat, ist, dass er erstmal die Funkzellenabfrage beantragt hat. Also bevor sie überhaupt irgendwie angefangen hat auszuwerten, was haben wir für Polizeivideos, was haben wir für Zeugenaussagen, was haben wir für sonstige Erkenntnisse, haben sie gleich gesagt, okay, wir wollen eine Funkzellenabfrage über dieses Gebiet haben. Und zwar offiziell, sage ich jetzt mal, offiziell, die Frage ist, ob das tatsächlich der Grund war, um die Täter von Landfriedensbrüchen, strafbar nach 125 des Strafgesetzbuches, an 14 verschiedenen Standorten in der gesamten Südvorstadt eben zu ermitteln. Und zwar hat man dort teilweise dann örtlicher genauer spezifiziert, eben Funkzellen zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr in den Zeitraum abgefragt und hat dann von den Providern 138.000 Verkehrsdaten, also das sind sozusagen, der hat um die Zeit in der Funkzelle jetzt den angerufen, das ist also ein Verkehrsdatum und davon dann 138.000 und daraus haben sie dann extrahiert 65.000 Anschlussnummern, die sozusagen an diesem Verkehr beteiligt waren. Gut, und aus diesen Anschlussnummern, und das ist dann auch eine interessante Frage, was ist dort eigentlich passiert? Das ist ein Zitat, das sie uns gegeben haben auf Anfragen im Landtag. Ermittelt die Polizei anhand von Kriterien wie Häufung von Telefonaten und Aufenthalt an Tatorten insgesamt 460 Rufnummern, die für sie interessant waren, und daraus dann 379 Einzelpersonen. Gut, also man kann vielleicht daran erkennen, wie sozusagen aus dieser riesigen Masse dann über verschiedene Stufen im Grunde das dann runtergefiltert wird, bis man dann eben bei bestimmten Rufnummern und bei bestimmten Personen ist. Und zu diesen 379 Personen hat dann die SOKO 19.2 die sogenannten Bestandsdaten ermittelt. Die Bestandsdaten, also vorher hatte man ja nur sozusagen die Rufnummer 0171 bla 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 mit 015 hat irgendwie kommuniziert. Und jetzt kommt aber dann die Bestandsdatenermittlung, also man geht dann zum Provider und sagt, also 0171, das ist also der Herr Herbert Heinz Müller aus Wohnhaft und so weiter und so weiter. Das sind die sogenannten Bestandsdaten. Und während man für die Funkzellenabfrage eine richterliche Entscheidung braucht, braucht man die für die Bestandsdatenabfrage nicht. Das heißt, die Polizei kann jederzeit zum Provider gehen und sagen, ich habe hier eine Telefonnummer, sag mir mal, wer da dahinter steckt. Ohne weiteres, ja, ohne weitere Schwelle, machen die einfach so. Fragezeichen, ist das denn eigentlich in Ordnung? Weil der Eingriff ist ja in den Grundrechten viel, viel größer, wenn sozusagen ich jetzt persönlich gespottet werde, als wenn meine Nummer, die noch relativ anonym ist, dort erfasst wird. Jedenfalls haben sie dann also von 379 Leuten dann Name, Adresse und auch Kontonummer, weil die hatte, weiß der Provider ja dann auch irgendwie, erfasst. Und dann wurden in 45 Fällen eben diese Daten dann eingebracht in die Verfahren gegen die Leute, die wegen Blockade auf der Löfflerstraße angeklagt werden sollten, in 45 Fällen. Und so kam die Affäre, wenn ihr euch erinnert, ja auch erst hoch, weil die Taz, glaube Ende Juni berichtet hat, dass eben dort auch Funkzellendaten in diese Verfahren gegen Blockierer eingebracht wird und ist eben eindeutig rechtswidrig. Weil du kannst sozusagen diese Funkzellenabfrage nur bei schweren Straftaten machen und Störung einer Versammlung nach § 21 des Versammlungsgesetzes ist nun mal keine schwere Straftat. Da sind sich alle Juristen einig, auch die Staatsanwaltschaft Dresden hat es dann sogar festgestellt in einem internen Vermerk. Aber die Polizei hält bis heute noch dran fest und das Innenministerium, dass das trotzdem gerechtfertigt war. Aber die Staatsanwaltschaft hat diese Daten erstmal gesperrt. Was aber noch eigentlich mindestens genauso spannend ist, und das hat der Datenschutzbeauftragte erst rausgebracht und an die Öffentlichkeit gebracht, dass die also auch in anderen Verfahren, die also noch geringeren Straf- oder noch geringeren Kriminalitätsgehalt haben, auch diese Funkzellen eingebracht wurden. Also auch in Verfahren wegen Sachbeschädigung 303 oder 86a. Das ist ein Verfahren, was nur die Nazis betrifft, weil da geht es um Kennzeichen, verfassungsfeindliche Kennzeichen. Das ist also, wenn die Nazis einen Hitlergruß zeigen oder ein Hakenkreuz. Ja, es gibt diese Verfahren in Baden-Württemberg mit durchgestrichenem Hakenkreuz. Da gab es dann auch schon Verfahren, wo die Polizei dann gemeint hat, das ist Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Das ist absurd, das ist aber im Jahr 2006 vom Bundesgerichtshof dann mal entschieden worden, dass das nicht so ist oder dass das nicht verfolgbar ist. Also ich nehme an, in dem Fall ging es tatsächlich gegen Nazis, muss man aber auch sagen, ist also total rechtswidrig, ja, weil also der Gesetzgeber hat sich vorgestellt, solche Maßnahmen bei Mord und Totschlag, Brandstiftung, Entführung, also bei richtig schweren Straftaten anzuwenden. Ist aber hier gemacht worden von der SOKO 19.2. So, und dann haben wir ja noch eine andere Funkzellenabfrage, die Funkzellenabfrage 2. Und die muss man davon unterscheiden. Und die hat das Landeskriminalamt durchgeführt. Und zwar, und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist sehr wichtig, im Zuge von sogenannten Strukturermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, ein Verfahren, das schon seit mindestens April 2010, möglicherweise auch noch schon länger läuft. Und zwar nach § 129 Strafgesetzbuch. Und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die werden dann ganz munter, weil bei Strukturermittlungen, das heißt auf Deutsch, wir haben eigentlich gar keine konkrete Tat, wollen einfach erstmal wissen, wie so die Szene so tickt und wer da alle so sich bewegt und wie die miteinander kommunizieren. Das heißt, man will erst Strukturen erstmal erkennen, um dann aufgrund dieser erkannten Strukturen vielleicht irgendwelche Straftaten festzustellen. Und das zweite große Merkpunkt ist Bildung einer kriminellen Vereinigung, auch genannt der Ermittlungsparagraf, weil es eine Vielzahl von Verfahren gibt, die wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung geführt werden, wo ermittelt wird, und zwar mit dem gesamten Besteck, also Telekommunikationsüberwachung, wie auch hier, also Abhören auf Deutsch, also das gesamte Besteck, was die Polizei so hat, wird dort in der Regel angewendet. Es kommt aber in aller Regel nie zu einer Anklage. Und das deutet doch dann sehr stark darauf hin, dass es wirklich nicht darum ging, jetzt konkrete Straftaten aufzuklären, sondern einfach bestimmte Szenen, die sozusagen als kriminell von der Polizei vermutet werden, irgendwie zu durchleuchten. Also hier geht es eindeutig aus meiner Sicht um Politik und nicht um Straftaten. Gut, und was haben die jetzt gemacht? Die haben also im Zuge dieser Strukturermittlungen am 13., 18. und 19.2. in Dresden und Umgebung viele verschiedene Funkzellenabfragen beantragt und auch genehmigt bekommen. Und was der Datenschützer auch ans Licht gebracht hat, ein Ort für 48 Stunden. Also die haben einen Ort praktisch zwei Tage lang dort die Funkzellen, die Verkehrsdaten dort erhoben. Und ein Ort dann für 12 Stunden. Das heißt, daraus allein aus dieser Länge dieser Zeit wird schon deutlich, es geht nicht um Aufklärung von Straftaten, sondern es geht um totales Absaugen aller Kommunikationsdaten in einem bestimmten Zeitraum, um dort einfach auch Kommunikationsprofile, Sozialprofile von Menschengruppen zu erkennen. Darum geht's. Das sind die Strukturermittlungen.
Was meinst du mit Ort?
Also bitte? Wie groß dieser Ort ist, das ist eben auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann ein Ort sein, sag ich mal, ein Straßenzug, aber wir wissen ja, dass am 19.2. im Grunde die gesamte Südvorstadt, also ich sag's mal so, im Bereich von Bayerischer Straße, Hauptbahnhof bis zum Nürnberger Ei, nördlicher eigentlich noch bis zum Münchner Platz, dann auf der anderen Seite Richtung Strehlener Platz und dann bis Nürnberger Ei oder noch weiter Chemnitzer Straße sicher erfasst war. Also das ist ein ganz großes Stadtgebiet. Davon müssen wir ausgehen, dass das gesamte Gebiet erfasst wurde. Die Polizei hat da eine sogenannte Aufenthaltsverbotszone ausgerufen, die aber nicht öffentlich war. Also die Leute wussten eigentlich im Grunde gar nicht, dass das eine Aufenthaltsverbotszone ist. Aber es sind ja mittlerweile auch Akten zugänglich geworden, sage ich mal. Und das habe ich auch schon gesehen, so eine Akte, da ist also dann schön eingezeichnet, so eine Aufenthaltsverbotszone und die ist eben so groß. Also diese Orte können teilweise ganze Stadtgebiete sein, wenigstens hier in Dresden. Gut, was haben die jetzt damit gemacht? Die haben also fast 900.000 Verkehrsdaten, daraus 260.000 Rufnummern und daraus sage und schreibe, und das ist jetzt wirklich der Hammer, 40.000 Bestandsdaten erhoben. Also Bestandsdaten ist Name, Adresse, Kontonummer. Also von 40.000 Leuten haben die das erhoben. Das ist der völlige Wahnsinn. Es kam dann sozusagen, am 20. Juni war der Taz-Artikel, am 24. Juni war dann der Datenschutzbeauftragte Andreas Schulz zum ersten Mal beim Landeskriminalamt und hat da festgestellt, dass da irgendwie diese Bestandsdaten erheben ohne Ende. Also ich sag's mal so, die waren dabei, so deute ich das, dass die sozusagen aus diesen 257.000 Rufnummern waren die dabei, jeden einzelnen Teilnehmer zu ermitteln. Und die sind praktisch unterbrochen worden vom Datenschützer, der gesagt hat, das ist nicht ganz korrekt, was ihr hier macht. Und dann haben sie aufgehört. Wenn man den Datenschutzbericht liest, da steht nämlich drin, also sie haben gar nicht dort angefangen, wo eben diese Landfriedensbrüche waren, sondern sie haben irgendwo ganz woanders angefangen, weil gar nichts mit der Demo zu tun hatte. Ja? Und sie haben auch eher bei den kleinsten Funkzellen angefangen und nicht bei den größten. Und er sagt, also das sage nicht ich, das sagt Andreas Schurich, der Datenschützer, er vermutet, die haben einfach bei der kleinsten angefangen, weil das halt eben am pragmatischsten war. Das heißt im Umkehrschluss, die wollten alle ermitteln und da kam nur der Datenschützer dazwischen. Aber das zeigt sozusagen, wie die ticken. Ja? Das ist sozusagen das Interessante. Okay, also 40.000 wurden irgendwie gemacht, jetzt wird es noch doller. Anfang Mai diesen Jahres kam dann die Soko 19.2 auf den Gedanken, oder die haben wahrscheinlich mitgekriegt, aha, unsere Freunde vom Landeskriminalamt, das ist eine andere Abteilung, die sind da auch unterwegs, die haben da auch ein paar Daten, die wollen wir auch haben. Da haben die dann einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt, die ja sozusagen beide Verfahren führt und hat gesagt, wir wollen gern die Daten vom LKA haben. Da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, na klar, kriegt ihr und so. Und dann haben die gekriegt und das ist auch deswegen so ein Skandal, weil natürlich es gesetzliche Voraussetzungen gibt, Und wir haben ja vorhin gesehen, begründet wurde die Funkzellenabfrage der SOKO 1902 damit, mit der Ermittlung von schweren Landfriedensbrüchen. Das ist sicher eine Straftat, die muss man ermitteln und die ist auch eine schwere Straftat. Damit wurde es begründet. Aber mit dem anderen wurde es ja ganz anders begründet und an ganz anderen Orten wurden dort Daten auch erhoben, also an Orten, die gar nicht Teil der Demo waren, also irgendwo anders. Also man weiß, es sind Freitaler-Daten, denke ich mal, irgendwie, was man so hört. Gut, und damit wird aber sozusagen eigentlich das völlig unterlaufen. Ja, also wenn ich jetzt als SOKO 1902 Daten vom Landeskriminalamt mehr nehme, dann sind die Daten ja unter anderen Voraussetzungen, rechtlichen Voraussetzungen erhoben worden. Und wenn ich die dann einfach miteinander vermansche, dann unterlaufe ich eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen. Das hat die aber überhaupt nicht gestört. Am 24. Juni nachmittags war dann eben der Herr Schurich auch bei denen und hat dann festgestellt, oha, was habt ihr da? Ihr habt die LKA-Daten. Ja, warum denn? Und so weiter. Naja, wie es dann so will, hat dann also am Sonntag drauf die Polizei selbst angeregt, wie es dann heißt in den Berichten, dass die Daten dann wieder zurückübermittelt werden. Das ist dann auch... Also die Polizei arbeitet auch sonntags, habe ich da entnommen, das hat mich sehr beruhigt. Jedenfalls, die sind dann also am Dienstag dann drauf wieder zurückübermittelt worden. Und der Datenschutzbeauftragte sagt in seinem Bericht, dass da also bei der SOKO 1902 jetzt, dass das also rückstandslos zurückgegeben wurde. Ich sage jetzt mal angeblich, ich habe da meine Zweifel, aber so ist es so. Also ist offizielle Aussage, die sind also alle wieder zurück und die SOKO 1902 hat da nichts behalten davon. Gut, jetzt aber vielleicht zu dem zentralen oder eines der zentralen Probleme, wo ich mir eigentlich auch hier von der Diskussion einfach was erhoffe. Also die Frage ist, wie werden denn diese riesigen Datenmengen, wie werden die denn ausgewertet und wie wird das gemacht? Und wir wissen mittlerweile, es gibt eine spezielle Software, das heißt EFAS, Ermittlungsunterstützendes Fallanalysesystem. Und wir haben dort nachgefragt, beziehungsweise eine Anfrage der Kollegin Friedl von der SPD, die war also schneller als wir alle, hat dann die Anfrage gestellt und hat sie dann die Antwort bekommen. Und zwar ist es eben auf der Grundlage einer Software namens RSCase von einer Firma namens Rola Security Solutions. Und offensichtlich haben die dort die Landeskriminalämter dort bundesweit abgestimmt, welche Funktionalitäten dort irgendwie gemacht werden sollen. Es gibt also ein sogenanntes bundesweit abgestimmtes Kerndatenmodell zur effektiven Bewältigung sehr hohen Datenaufkommens. Und die werten eben jetzt die Häufigkeiten von Telefonaten und Aufenthalten aus in dieser Riesenfunkzelle Südvorstadt Dresden, um dort dann im Grunde eigentlich ja, Kommunikations- und Sozialprofile, wer kommuniziert mit wem, wie oft und so weiter herzustellen. Das ist ja auch das, was dann Malte Spitz dann nachher nochmal erklärt, was ihr sicher alles wisst. Also ich hätte totales Interesse, das wäre eine wirkliche Aufgabe, dass einer mal ein bisschen forscht oder rumguckt oder, sage ich mal, Erkenntnisse zusammenträgt. Was ist denn das für eine Firma, was ist denn das für eine Software, was kann die denn und so weiter und so weiter. Ich denke mal, hier liegt eigentlich sozusagen das Riesenloch oder das Riesenscheunentor in den Grundrechten. Was ist das für ein System? Ich finde, das sollte man auch wissen. Das wurde also im November 2008 vom Landeskriminalamt Sachsen für schlappe 3 Millionen Euro angeschafft. War also nicht ganz billig. Dann war das nicht ausreichend. Man hat es dann ein bisschen erweitern müssen. Hat nochmal 600.000 Euro gekostet. Jährliche Wartungskosten sind auch nicht so knapp. Also mindestens 6 Personen arbeiten dort. 5 vom LKA, einer vom LKA, 5 vom SIB. Muss man auch mal wissen. Das ist Sächsischer Informatikbetrieb. Also sowas machen die auch. Und dann ist noch ein Mitarbeiter sozusagen von dieser komischen Firma, irgendwie Solutions, wie die hießen. Und da muss ich leider unseren Datenschutzbeauftragten, den ich eigentlich bei seinen Ermittlungen sehr hoch schätze, ein bisschen in die Kritik ziehen, weil er hat das sozusagen, diese Errichtungsanordnung, die Funktionalitäten, hat er im Dezember 2008 abgesegnet. Also er kennt das, er sagt aber auch in seinem Bericht dazu über nichts. Bei einer Veranstaltung, die wir mal im Landtag gemacht haben mit ihm vor 2 Wochen, hat er also ausdrücklich auch gesagt, ich muss das entmystifizieren und er hat eigentlich kein Problem mit EFAS. Aber ich finde, man muss damit ein Problem haben. Ja? Deswegen lege ich da so Wert drauf. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, war das ein Einzelfall oder sind Funkzellenabfragen in Sachsen üblich? Also im Sinne der sächsischen Demokratie. Und da gibt es doch erhebliche Anhaltspunkte, dass das wirklich Sachsen üblich ist. Wir haben also diesen berühmten Brandanschlag hier auf die Bundeswehr oben, hier im Gelände in der Albertstadt. Und dort wurden eben für mehrere Tage, wie lange wissen wir nicht, das haben sie uns nicht gesagt, in der Neustadt wurden 1.120.535 Verkehrsdatensätze im April für den April 2009 erhoben. Also alle, die aus Dresden-Neustadt sind, die können einfach damit mal sich dort einbuchen. Die waren da sicher dabei. Und was wir auch noch wissen ist, dass eben 2010 am 17.06., das war eine Nazi-Demo gegen Demo in der Innenstadt, als auch am 18.09.2008 beim Hechtfest, ja natürlich beim Hechtfest, letztes Jahr haben die auch draufgehalten. Ja, und das ist nur das, was wir wissen. Also Anfragen beantworten sie nicht. Wir haben alle natürlich gefragt, ist es jetzt bei jedem Demos oder wie ist denn das, wie oft? Sie antworten uns nicht drauf. Ich habe aber eine Hypothese. Seit Anschaffung dieses EFAS-Systems glaube ich, dass bei Massenveranstaltungen, die die Polizei als gefährlich oder irgendwie ermittlungswürdig betrachtet, und das sind insbesondere alle Rechts-Links-Demos, und das sind insbesondere Fußball, also Dynamo und heißt jetzt nicht mehr Lok, oder also Leipzig, dort wo es sozusagen bekannte Fans gibt, da denke ich, muss man davon ausgehen, dass die alle mit Funkzellenabfragen erfasst werden. Das mit dem Fußball ist nicht bestätigt. Das ist jetzt einfach mal eine Theorie, eine Hypothese, die ich hier in den Raum werfe, aber ich halte sie für sehr wahrscheinlich. Gut, die Frage, wie sieht denn Sachsen im bundesweiten Vergleich aus? Oh, ich muss schneller machen. Das ist natürlich eine interessante Frage. Ist Sachsen jetzt sozusagen alleinstehend oder sind wir sozusagen hier die absolute Spitze an Funkzellenabfragen? Und es deutet doch einiges darauf hin, dass das doch in Deutschland relativ einzigartig ist. Also alles, was ich weiß oder was man weiß, ist, dass die Höchstmengen bisher bei 10.000 Verkehrsdaten gelegen sind. Aber da gibt es durchaus auch noch Ermittlungsbedarf. Also sowohl die Medien als auch die Leute im Bundestag, als auch aus anderen Ländern, die kriegen die Antwort, nee, also das war nicht in diesem Ausmaße. Ich will es nicht ausschließen, dass in anderen Ländern auch sowas passiert, aber nach allem, was wir wissen, ist es hier wirklich von der Dimension her einzigartig. Gut, nicht zu vergessen, am 19. Februar wurde auch ein sogenannter IMSI-Catcher am Haus der Begegnung angesetzt, angeblich nur zur Standortlokalisierung. Der IMSI kann natürlich auch Gespräche abhören, aufzeichnen und so weiter. Also IMSI-Catcher, habe ich gelernt, ist der, der sagt, ich bin deine Funkzelle und dann alle drumherum sozusagen aufnimmt, lokalisiert, die Gespräche aufzeichnet und so weiter. Es ist in den Medien, und da möchte ich wirklich darauf hinweisen, ist in den letzten Wochen geschrieben worden, dass auch sonst in Dresden am 19. Februar ein IMSI des Bundesamtes für Verfassungsschutz eingesetzt worden sei. Das halte ich für nicht bestätigt. Das wird immer wieder geschrieben, wird jetzt nachgeschrieben. Das ist nicht bestätigt, ausdrücklich. Es wird immer wieder gedacht, naja, die haben auch in der Südvorstadt ein IMSI gehabt. Ich will das nicht ausschließen, aber diese Nachricht ist nicht richtig. Seit Monaten laufen eben auch Telekommunikationsüberwachungen gegen die Leute, die also angeklagt oder gegen die ermittelt wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben die das eigentlich gemacht? Also welches Szenario war eigentlich in den Köpfen der Polizei, dass die mit einem dermaßen riesigen Aufwand, Ermittlungsaufwand dort rangegangen sind. Und da mache ich jetzt einfach mal die These, dass allein das Ausmaß, die Zusammenführung dieser zwei verschiedenen Funkzellenabfragen und die Verwendung Zehntausender von Daten, sowie wirklich die Skrupellosigkeit, mit der also Zehntausende Unschuldige erfasst und ausgewertet werden, nur erklärbar ist, wenn die Polizei von Anfang an von der These ausgegangen ist, dass die Demonstration und die Landesfriedensbrüche am 19. Februar von dieser angenommenen kriminellen Vereinigung organisiert und durchgeführt worden sind. Also noch einmal, die ermitteln seit April 2010 gegen ungefähr 20, 25 Leute wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, die Strukturermittlungen. Und ich denke, die These der Polizei war, es ist genau dieser Personenkreis, der ist identisch mit dem Bündnis Dresden Nazifrei, und der ist identisch mit den Personen, die die Demos organisiert haben und identisch mit den Personen, die dort Steine auf Polizisten geworfen haben und dann Sachen angebrannt haben. Nur dann kann ich sozusagen erklären, warum sie sozusagen völlig unterschiedslos und ohne Schuldbewusstsein, die haben ja bis heute kein Schuldbewusstsein, dort irgendwie diesen massenhaften Zugriff machen. Und dafür gibt es auch Anhaltspunkte, wenn man den Bericht des Datenschutzbeauftragten aufmerksam liest. Dort wird nämlich sozusagen referiert, was dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft zur Rechtfertigung vorgetragen hat. Und die tragen allen Ernstes vor, ja, am 19. Februar waren südlich des Hauptbahnhofes nur Gewalttäter unterwegs. Das steht da drin. Das steht dort drin. Aber da wird dann sozusagen ein Bild draus. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir erkennen, wie die so ticken. Also was sozusagen ihre Arbeitshypothesen sind, die sie dann durchziehen. Und das ist eigentlich beunruhigend, würde ich sagen. Vor allem, wenn man auch dran denkt, was bedeutet das jetzt für den nächsten 13. Februar. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Zeitverzug. Ich komme jetzt zu dem Rechtskram, ich versuche es auch vielleicht schneller zu machen. Wir müssen bei der Funkzellenabfrage oder bei der Verkehrsdatenabfrage zwei grundsätzlich verschiedene Rechtsgrundlagen unterscheiden. Nämlich einmal gibt es die Verkehrsdatenabfrage gegen Verdächtige einer Tat. Also beispielsweise der Heinz-Herbert Müller aus Dresden irgendwo ist verdächtig, irgendwas Böses getan zu haben. Dann nehme ich sozusagen dem seine Telefonnummer und frage dann, aha, wo war der jetzt in dem Zeitraum? Da ermittle ich das. Da sage ich mal, das ist einigermaßen rechtsstaatlich nachvollziehbar, tolerierbar und so weiter und so weiter. Das geht, weil da habe ich sozusagen aufgrund anderer Tatsachen, weiß ich, aha, der ist schon verdächtig, also nehme ich zur Bestätigung dieses weitere Ermittlungsmittel. Ganz anders ist die Funkzellenabfrage, weil die ist eben gerade nicht gegen einen bekannten Verdächtigen gerichtet, sondern die ist allein nur dadurch gekennzeichnet, dass ich in einem bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit alle Verkehrsdaten abschöpfe. Das ist also was völlig anderes. Und als der Gesetzgeber das im Jahr 2001 eingeführt hat, hat er im Grunde diesen ersten Fall als Normalfall betrachtet und diesen zweiten Fall nur, ihr seht es hier, Absatz 2, Satz 2, also sage ich mal weiter hinten, mal so mitgeregelt. Der Gesetzgeber konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, dass man sozusagen diese Vorschrift nimmt, um da ganze Stadtteile mal zwei Tage lang abzusaugen. Deswegen kann man wirklich sagen, das, was hier passiert ist, ist tatsächlich nicht im Sinne des Gesetzgebers und auch rechtswidrig. Aber, und das hat der Datenschützer auch festgestellt, ein ganz interessantes Detail, wenn man sozusagen die Anfragen oder die Anregungen der Polizei, die Anträge der Staatsanwaltschaft, die Beschlüsse der Gerichte sich anguckt, da unterscheiden die noch nicht mal richtig zwischen diesen Rechtsgrundlagen. Also da steht dann drinne, nach § 100g wird jetzt die Absaugung der Südvorstadt angeschlossen. Ja, beides ist 100g. Aber zwischen Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 2 ist für den Juristen ein riesiger Unterschied. Und das wiederum heißt, die haben sich da gar keine Gedanken gemacht. Für die ist es normales Geschäft. Deswegen meine These, meine Meinung, das ist seit 2009 hier Sachsen üblich, das haben die in vielen, vielen, vielen Fällen gemacht, da haben die gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Gut, das habe ich schon gesagt, die Fallgruppen werden nicht unterschieden, es ging auch durch die Medien, auch ein ungeheuerlicher Vorgang. Das Amtsgericht hat gar keinen eigenen Beschluss formuliert, sondern die Staatsanwaltschaft hat auf dem Bogen, mit Kopf Amtsgericht Dresden, hat die Staatsanwaltschaft Dresden einen Beschluss vorformuliert, wo nur noch die Unterschrift frei war. Und dann hat sie das per Mail ans Amtsgericht geschickt und der hat dann unterschrieben. Das war die richterliche Prüfung auf Verhältnismäßigkeit, die nach Gesetz erforderlich ist. Jetzt sagen die sächsischen Richter, Herr Schurich, das ist doch eine ungeheuerliche Unterstellung. Wie können Sie auch nur andeuten, dass die Richter hier nicht ihrer gesetzlichen Aufgabe, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen? Der Richter hat sich das doch gedacht. Er hat es nicht in seinen Akten irgendwie hinterlegt. Es gibt so einen berühmten Witz bei Juristen, der deutsche Richter schläft nicht, auch wenn er schläft. Es gibt so Fälle, irgendwie da war ein Richter oben eingenickt auf der Bank und dann kam es dann zur Revision und dann hat der Bundesgerichtshof mal festgestellt, nein, nein, selbst wenn es so aussieht, als ob er schläft, hat er sozusagen nicht geschlafen, weil der deutsche Richter schläft nicht. So auf dem Niveau ist das. Also der sächsische Richterverein hat dann eine Pressemitteilung gemacht und hat dann gesagt, also das ist eine ungeheuerliche Unterstellung, weil wir prüfen immer und im Übrigen sei das absolut üblich und höchstrichterlich abgesegnet. Und dann sage ich jetzt mal aus grundrechtliches, ja umso schlimmer. Ja? Also das kann es ja wohl nicht wahr sein. Bitte.
Ich glaube, das ist so, der Richter schläft genau dann, wenn er schnarcht.
Das kann auch sein. Also wenn er dann wirklich hörbar schnarcht, dann ist es klar, dass er nicht mehr... Ja, kann sein. Danke für die Ergänzung. Also jedenfalls, es ist keine Verhältnismäßigkeitsprüfung in den Akten erkennbar. Und ich stelle mal die These auf, ich hoffe, es ist kein Richter da hier. Natürlich haben die nicht geprüft. Wenn wir wissen, dass sozusagen es in Dresden keine Ermittlungsrichter gibt, ich glaube, es gibt ganze drei, und die haben sozusagen ihre ganz normalen Referate und machen das noch nebenbei. Ja? Und die sind total überfordert, die haben gar keine Zeit zu prüfen. Wenn sie prüfen und nachfragen, haben sie Arbeit. Also wenn sie sagen, wie sieht denn das in Akten aus, erklär mir das mal, ja, dauert viel zu lange. Wenn sie es einfach abzeichnen, Da haben sie die Sache vom Tisch und die Sache ist für sie erledigt. Und so kommt diese Anordnung zustande. Hat natürlich mit einem Grundrechtsschutz gar nichts mehr zu tun. Also, dann ist auch in Reden gewesen, diese flächendeckende Erfassung hat natürlich auch Berufsgeheimnisträger wie Abgeordnete, Anwälte und Journalisten erfasst. Natürlich haben diese Berufsgeheimnisträger das Recht, dass auch ihre Verbindungsdaten geheim bleiben. Die Staatsanwaltschaft argumentiert allen Ernstes, ja, es wurden ja keine Inhalte abgehört und deswegen sei das Berufsgeheimnis gar nicht betroffen. Das ist völliger Quatsch. Ich als Abgeordneter habe das Recht nach Verfassung, wenn sich ein Bürger an mich wendet, zu sagen, also dass ich dessen Identität nicht offenlege. Na ganz klar, weil der Bürger soll sich sozusagen geschützt an mich wenden können. Genauso als Anwalt oder genau als Pfarrer, ja, da habe ich natürlich das Recht zu verschweigen, mit wem ich gesprochen habe, ob ich dessen Anwalt bin oder nicht oder ob ich dem jetzt die Absolution erteilt habe. Natürlich, das ist gerade Wesen eines Berufsgeheimnisses. Anders die Staatsanwaltschaft Dresden. Es werden natürlich 10.000 unbeteiligte Anwohner sind erfasst worden, also einfach auch nur die Oma, die irgendwie dort im Block oben sitzt und nur aus dem Fenster geguckt hat, die ist erfasst worden, wenn sie ein Handy hat, gut. Und dann natürlich wurden ganz viele friedlich Demonstrierende. Das übergehe ich jetzt mal. Also der Datenschutzbeauftragte hat deswegen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dresden wegen fehlender Verhältnismäßigkeit der Funkzellenabfrage und wegen einem mangelhaften Reduzierungskonzept förmlich beanstandet. Das ist sozusagen so eine Rüge, die nach Datenschutzgesetz vorgesehen ist. Das ist sozusagen die höchste Stufe, wie der Datenschützer sagen kann, das war jetzt nicht in Ordnung. Aber da folgt weiter erstmal nichts draus. Die Staatsregierung muss dazu Stellung nehmen und dann hat sich das eigentlich erledigt. Also der Datenschutz hat insbesondere auch nicht die Entscheidung des Amtsgerichtes Dresden beanstandet. Und deswegen ist diese, vielleicht habt ihr es auch in der Zeitung gelesen, also der Generalstaatsanwalt, der Präsident des Oberlandesgerichts, der Deutsche Richterbund, der Sächsische Richterverein, die tun jetzt, ich muss es schon sagen, den Schurich anscheißen von der Seite mit dem Vorwurf, er hätte jetzt sich in die richterliche Unabhängigkeit eingemischt, weil er gesagt hätte, dass die Entscheidung falsch gewesen wäre vom Amtsgericht. Das hat er nicht und die richterliche Unabhängigkeit ist davon nicht betroffen, wenn sie kritisiert wird. Aber das zeigt auch sozusagen diese Denke, die dort besteht. Gut, der Datenschützer hat gefordert, erstens eine Benachrichtigung der namentlich Bekannten. Wir haben ja gehört, es sind ungefähr 41.000 Leute sozusagen mit Namen ermittelt worden. Nach allem, was sich jetzt andeutet, hat die Staatsregierung nicht die Absicht, die zu benachrichtigen. Legt der Datenschützer sehr großen Wert drauf, dass eben die Arbeitsdatenbestände, diese riesigen, einfach reduziert werden, dass die Rohdaten gesperrt werden. Das ist jetzt Erfolg, das haben Sie mir im Landtag vorgestern gesagt, dass diese Daten eben nicht zur Gefahrenabwehr gespeichert werden, also in alle möglichen anderen Dateien rausdiffundieren und eben, dass die Kennzeichnungspflicht nach Gesetz hier beachtet wird. Gut, es gibt jetzt verschiedene Entwürfe, wie man damit umgeht, wie man also die Strafprozessordnung ändert. Da gibt es also einen Vorschlag des sächsischen Justizministeriums, es gibt einen Entwurf der Grünen Bundestagsfraktion und es gibt Vorschläge des Datenschutzbeauftragten. Und die gehen eigentlich alle so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber der Teufel liegt dann doch im Detail. Also alle Gesetzentwürfe streben eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Funkzellenabfrage und eine Stärkung der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die das Gericht machen muss, an. Aber wenn man da ins Detail guckt, gibt es da eine ganz komische Regelung in dem Vorschlag des sächsischen Justizministeriums. Die sagen nämlich, also nach § 100a Absatz 2 und wenn eine Straftat ist, die also in der Mindeststrafe mit 6 Monaten bedroht ist, dann ist es möglich. Und dieses und ist das Entscheidende. Ja? Das heißt, die haben also die Straftaten 100a Absatz 2 Strafprozessordnung, das ist also Mord, Totschlag, Brandstiftung, also diese schweren Straftaten sind aufgezählt und dann noch weitere. Das heißt, es ist gerade keine Einschränkung, sondern eine Ausweitung. Finde ich auch sehr seltsam. Wir fordern sozusagen, dass diese Straftaten 100a Absatz 2 auch im Einzelfall eine Straftat von erheblicher Bedeutung sind. Da muss man dann selbstkritisch anmerken, reicht das denn, weil was bedeutet das? Das ist letztendlich auch, sage ich mal, eine sehr, sehr gummiartige Formulierung. Also da kann man natürlich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2004 zum großen Lauschangriff zurückgreifen, die eben das ein bisschen definiert hat, was dort erheblich ist. Aber kann man ja diskutieren, reicht das denn aus oder muss man da nicht einfach viel radikaler die Funkzellenabfrage überhaupt verbieten? Okay, das übergehe ich jetzt auch. Was vielleicht nochmal wichtig ist, dieser Punkt 5, diese Daten, es ist ja üblich, die Daten werden erfasst nach einem Verfahren, hier Landfriedensbruch. So, dann hat die Polizei einen riesen Datenbestand und dann möchten da alle möglichen Stellen, möchten da zukrapschen. Ja? Also dann kommt dann der Kollege und sagt, ja, ihr habt doch da was irgendwie. Ja? Und dann gibt es so eine Vorschrift, das ist der Paragraph 477 und der sagt, Strafprozessordnung, ihr dürft sozusagen dann Daten, die ihr schon habt, auch in andere Verfahren eingeben, wenn da sozusagen die auch hätten erhoben werden können in dem anderen Verfahren. Klammer auf, das war ja hier genau nicht der Fall, als die SOKO 19.2 die Daten vom Landeskriminalamt sich beigezogen hat. Und weil wir eben den Eindruck haben, dass das flächendeckend passiert, dass da nicht groß geguckt wird, sondern einfach zusammengeführt wird, fordern wir hier auch nochmal einen Richtervorbehalt. Aber da braucht man natürlich auch andere Richter dafür. Und es ist halt die Frage, reicht das denn auch? Was tun zum Datenselbstschutz? Ja, muss man fast schon sagen, auf Demos nur mit sauberen Handys gehen, Anonymisierung, keine Datenangaben, ist so weiter. Ganz wichtig, macht den Auskunfts- und Löschungsansprüche hier geltend. Also wer es noch nicht gemacht hat, bitte einen Auskunftsantrag stellen, sind meine Verkehrsdaten am 19. Februar oder davor in Dresden erfasst worden. Wir wissen ungefähr, dass im Augenblick ungefähr 700 Auskunftsanträge gestellt worden sind und ich weiß auch, dass die das maximal ärgert. Weil die haben damit viel, viel, viel Arbeit und ich finde, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie der Bürger jetzt hier Datenselbstschutz üben kann, indem er dort einfach zurückschnüffelt. Was habt ihr denn über mich erschnüffelt? Und ich glaube, nur so kann man, sag ich mal, auch eine gewisse Problembewusstsein bei der Polizei als auch bei der Öffentlichkeit irgendwie erreichen. Also das ist mein dringender Wunsch, Leute, macht Auskunftsansprüche dazu geltend. Und das ist jetzt wieder was ganz was Absurdes, ich weiß nicht, ob man das so diskutieren kann, erhalte analogen Alternative, also es ist einfach der Gedanke, dass immer mehr Lebensvorgänge im Grunde im Internet mit elektronischen Datenspuren eben stattfinden und dass die normalen Zahlvorgänge beispielsweise, also es gibt jetzt einen Gesetzentwurf, dass also im Internet nicht mehr anonym gezahlt werden kann, dass die immer, sag ich mal, lebensweltlich immer mehr eingeengt werden. Und wir müssen, glaube ich, dafür kämpfen, dass du sozusagen anonyme, analoge, klassische Verhaltensweisen eigentlich auch weiter tun kannst. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, schon so weit, dass ich den Film jetzt nicht mehr zeigen möchte. Ich möchte es nur sagen, am letzten Donnerstag war in Kontraste ein super Beitrag über Indect. Das ist diese neueste Überwachungssoftware, die dort entwickelt wird. Also klickt es mal an, Kontraste ist es noch auf der Seite drauf über Indect. Das ist der völlige Wahnsinn. Und ich denke mal, wenn ich mir angucke, mit welcher Mentalität hier in Dresden zugegriffen worden ist, dann müssen wir damit rechnen, dass solche Dinge hier auch bald eingeführt werden. Also diese Indect-Sachen sollen schon bei der Europameisterschaft in Polen, Ukraine nächsten Sommer angewendet werden. Okay, vielen Dank.
Ich hätte auch schon mal eine Anmerkung. Wir merken es ja nicht nur bei dem Fall, sondern auch bei vielen anderen Fällen, dass der Richtervorbehalt quasi nichts wert ist in Deutschland. Komplett wertlos ist. Und es ist jetzt illusorisch zu überlegen mit, wir brauchen bessere Richter, weil so viele Superidealisten werden wir nicht zusammenkriegen und die dann auch noch überhaupt überreden, Jura zu studieren etc. Was ein Überlegungswert ist, wenn es schon in die Richtung geht, zu überlegen, welche Gesetze könnte man ändern, dass das Default nicht ja ist, sie dürfen das tun und sie haben dann keine Arbeit und wenn sie sagen nein, dann dürfen sie es begründen, sondern dass man es genau umdreht.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, damit wir bessere Richter kriegen, muss es einfach banal so sein, dass dort auch Richter sitzen, die das sozusagen hauptamtlich machen und nicht daneben ihrem Referat, ihrem üblichen. Ich habe jetzt gehört, zum 1. Januar werden die Ermittlungsrichter wieder, wechseln die wieder. Also das darf kein Zusatzjob sein, das muss ein ernstzunehmender Job sein, wo die dann auch dafür bezahlt werden, wo man dann eben auch mehr Richterstellen braucht. Im Augenblick sollen in Sachsen ja auch die Richterstellen abgebaut werden. Der zweite Punkt ist die Debatte, Selbstverwaltung der Justiz. Im Augenblick ist es so, dass Richter dann am besten Aufstiegschancen haben, wenn sie, sage ich mal, nicht anecken. Wie soll ich das jetzt so sagen? Ja, also die Aufstiegschancen und die Bezahlung darf nicht davon abhängen, wie die im Grunde, darf nicht von dem Ministerium abhängen. Und der dritte Punkt, das ist das, was sowohl der Entwurf des Justizministeriums als auch unser grüner Entwurf vorsieht, dass wir also genau sozusagen so Anstrichpunkte, die abgearbeitet werden müssen bei so einer Anordnung, genau im Gesetz vorgeben. Und wenn die sozusagen nicht abgearbeitet werden, dann ist es halt rechtswidrig. Nur das kann man natürlich auch Multiple-Choice-mäßig dann abzeichnen. Also das sind alles nur so Hilfskrücken. Also wir müssen eigentlich dazu kommen, dass der Richter das, was er angeordnet hat, auch laufend überprüfen muss. Ja? Weil wenn er dann nicht anordnet, dann hat er keine Arbeit. Und das ist genau die Umdrehung, die du gemacht hast. Solche Modelle gibt es auch, aber die sind noch zu wenig ausgebildet. So, du kannst. Die stehen jetzt an, weil sie was sagen wollen, oder? Ja, das?
Zwei kurze Fragen zu dem Thema. Erstens, hast du jetzt irgendwie schon die rechtlichen Folgen umrissen, aber wir haben auch gerade festgestellt, oder du hast festgestellt, dass das eigentlich rechtswidrig war. Und zwar grob rechtswidrig. Gibt es denn noch irgendwelche Möglichkeiten, die Verantwortlichen erstmal überhaupt rauszufinden und dann entsprechend auch zur Verantwortung zu ziehen? Also kann es da überhaupt noch irgendwelche Konsequenzen geben? Und die zweite Frage ist, wenn wir uns jetzt schon mit, also ja, wenn man sich jetzt überlegt, wie soll das in Zukunft funktionieren? Sollte man vielleicht irgendein Informationsangebot zusammenstellen? Man braucht andererseits, also, oder diese ganze Gegendemo, diese ganze Blockade hat ja funktioniert, weil die Leute sich hauptsächlich so über Twitter und Identica und so ausgetauscht haben, also ihre Handys benutzt haben. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, entweder auf Anonymisierung zu setzen oder dieses System ein bisschen zu floaten? Da müsste man sich vielleicht wirklich mal Gedanken machen und das auch dann irgendwie schön aufbereiten, dass da alle gut informiert sind.
Also zu dem technischen Kram bin ich wirklich nicht der geeignete Ansprechpartner, da verstehe ich zu wenig davon. Ich weiß nicht, ob du dran bist. Ich weiß nicht, bin ich der Leiter oder bist du der Leiter? Oder ich weiß nicht.
Heißt das, dass ich jetzt kann?
Nee, ich wollte jetzt die Frage noch beantworten und ich wollte die Frage jetzt erst beantworten und dann haben sich da drüben 1000 Leute schon angestellt. Du machst hier die Leitung jetzt, oder? Ja. Also wie gesagt, zu dem Technikrahmen bitte ich, dass andere Leute dazu was sagen. Vielleicht da fühle ich mich einfach nicht fit genug. Zu der Frage Verantwortlichkeit. Man kann das natürlich beklagen. Also diese Funkzellen erfassen. Jeder, der dort der Meinung ist, dass er so dort erfasst worden ist, kann eine Beschwerde einreichen. Also meine Fraktionskollegin Eva Jeding und ich haben das getan, schon im Juni. Bloß es wird natürlich verschleppt. Und ich denke mal, viele andere haben es auch gemacht, haben auch viele Journalisten, ich glaube die Taz-Journalisten haben es auch gemacht schon. Es gibt dazu noch keine Entscheidung. Die schieben das natürlich auf die lange Bank, aber über kurz oder lang werden sie es machen müssen. Klar, das ist eine Variante, kann jeder machen. Ich sage aber mal, er macht lieber den Auskunftsanspruch, weil mit der Beschwerde, da kommt er dann schon wieder in Kosten rein und das wird komplizierter. Also wer das wirklich machen will, der soll das auch gleich mit dem Anwalt machen oder so. Deswegen ist, glaube ich, der normale Wehren ist eben Auskunftsanspruch. Zur Verantwortung, ich meine, die Verantwortlichen sind klar. Ja? Also das ist der Herr Thorsten Beck, der Leiter der Sonderkommission 19.2. Es ist sozusagen der ehemalige Polizeipräsident Hanitsch, jetzt Polizeipräsident Kroll von Dresden. Und es ist der Polizeipräsident Sachsen-Merbitz und es ist der Innenminister Sachsen-Ulbich. So. Also die Verantwortlichen sind bekannt, sage ich nur dazu.
Im Februar nächsten Jahres soll es eine Funkzellenparty geben. Jeder kommt mit 2, 3 Handys nach Dresden. Man läuft durch Dresden und tauscht unterwegs die Handys, sodass keiner weiß, welches Handy wem gehört. Und von wem benutzt wurde.
Ich habe jetzt rausgehört, dass nicht ganz klar ist, wie die Ermittlungsmethoden der Polizei derzeit sind. Also wie lange sie schon diese Maßnahmen nutzen, in welchen Fällen und so weiter. Und Sie haben gesagt, dass Sie bis jetzt keine Auskünfte bekommen darüber, wie das ist. Und ich frage mich, wie das sein kann, dass die Abgeordneten über offensichtlich teilweise rechtswidrig genutzte Methoden keine Auskunft bekommen. Wer bekommt denn dann Auskunft, wenn nicht Sie?
Ja, schön wäre es. Steht auch in der Verfassung, dass wir Auskunft bekommen müssen, aber de facto bekommen wir es nicht oder sehr spärlich. Da wird dann eben auf laufende Ermittlungen verwiesen, die nicht gefährdet werden dürfen. Oder es wird eben gesagt, beispielsweise wenn es Tätigkeit des Verfassungsschutzes ist, komplett für uns nicht einsichtig. Oder das wird auch uns oft geantwortet, also darauf können wir jetzt, zum Beispiel haben Kollegen gefragt, wie viel IMSI-Catcher hat der Freistaat Sachsen eigentlich? Ja? Also wie viel haben die denn? Dann kann man ja ein bisschen abschätzen, ob die dann alle eingesetzt haben in Dresden. Nein, diese Frage wird nicht beantwortet, weil damit die Arbeitsweise der Polizei. Oder beispielsweise, es gibt ja diese IFO-Datenbank, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, das ist dieser Arbeitskreis www.akdatenbank.de, es sind sehr interessante Sachen drauf, also auch so IFO-Akte von mir und von anderen Leuten irgendwie. Kann man mal so angucken, was die Polizei da so sammelt. Da haben wir gefragt, also Julia Bonk und ich, gebt uns die Errichtungsanordnung. Nein, die geben wir Ihnen nicht, weil das ist Arbeitsweise der Polizei. Aber 12.500 Polizeibeamte in Sachsen kennen die, weil die arbeiten die damit. Also alle. Ja? Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine ungeheuerliche Schweinerei, ist das. Ich als Abgeordneter des Sächsischen Landtages, der sozusagen die Regierung kontrollieren muss, der Verfassungsweise, ich darf weniger wissen als jeder Streifenlatscher hier auf der Straße. Es ist unglaublich. Ja? Und deswegen haben wir jetzt auch vor 2 Wochen Klage erhoben beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Wollen wir mal sehen, was daraus wird.
Also zunächst,
oh ja, ich habe dich erwähnt, du bist da.
Also zunächst mal die Frage, was sind saubere Handys? Also wahrscheinlich sowas mit Austausch, wir wissen ja, das funktioniert auch nicht. Also was sind saubere Handys? Und der andere Punkt ist, ich hätte gerne nochmal gewusst, welches Szenario man sich denn vorstellen kann, wo denn unbedingt diese Funkzellenabfrage gebraucht wird und wo sie rechtens sein kann. Ich meine, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wenn man das anwendet, ist man doch klar immer außerhalb der Verfassung, weil man doch das vorher macht, bevor irgendwelche Straftaten aufgetreten sind und dann immer Menschengruppen erfasst in der Funkzelle, wo die Mehrheit unschuldig ist und unverdächtig. Also ich kann mir einfach das Szenario nicht vorstellen, wie man überhaupt eine im Einklang mit der Verfassung unbedingt notwendige Funkzellenerfassung braucht.
Herzlich willkommen in Sachsen.
Also, saubere Handys, da bitte ich wirklich auch andere, die technischer versierter sind als ich, dazu was zu sagen, wenn sie wollen. Zu der Frage, gibt es denkbare Fälle, wo eine Funkzellenabfrage verfassungskonform ist? Es gibt diesen bekannten Fall vom Bundesgerichtshof, also 2001 ist der entschieden worden. Da haben also Leute im Wendland mit Wurfanker sozusagen dann hochgeworfen, dass wenn der Zug durchfährt, die Oberleitung dann runterhaut. Ist eine Sachbeschädigung, eine schwere Sachbeschädigung, weil das an öffentlichen Gütern ist, die auch wichtig ist. Also ist eigentlich nicht wirklich gut, das zu machen, sage ich auch mal dazu. Weil, ich meine, da können auch Personenzüge langfahren. Also ich finde es eher schwierig, sage ich ganz offen. Okay, da wusste man, dass das sozusagen in der Nachtzeit passiert ist und auf einer völlig einsamen Strecke, irgendwo auf dem Acker. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, in diesem Fall ist eine Funkzellenabfrage, die eben räumlich bestimmt ist, da auf dem Acker zwischen 3 und 4 Uhr nachts, die ist rechtmäßig, weil einfach damit zu rechnen ist, dass dort keine normalen Menschen sich also nachts auf dem Acker aufhalten. Ja? Das sind also, da ist schon von vornherein von der Fallgestaltung her sehr wahrscheinlich, dass es sich dort um die Täter handeln könnte. In dem Datenschutzbericht, der ja auch öffentlich zugänglich ist, beispielsweise auf meiner Seite, aber auch von Datenschutzseite, also überall, sind über 10 Seiten Rechtsprechungsfälle aufgeführt, die meistens gesagt haben, nein, hier ist es nicht zulässig. Bekannt ist immer dieser Magdeburger Fall, da wurde mal in der Fußgängerzone eine Bank überfallen, zwischen 11:30 und 12:00, und dort hat das Gericht eine Funkzellenabfrage abgelehnt. Obwohl es sich eindeutig um eine schwere Straftat mit Geiselnahme handelt und hat trotzdem abgelehnt, weil sie gesagt hat, in dieser Straße, die ist belebt, da waren irgendwie dann, wären damals vielleicht 2000 Leute betroffen gewesen, ja, muss ich mal diese Dimension klar machen, und deswegen haben die das abgelehnt, ja. Hier in Dresden reden wir über Zehntausende, ja, von Personen, die dort betroffen sind. Da wird das einfach mal so durchgewunken, ja. Also, vielleicht Sophie.
Ich habe eine Frage zu diesen IMSI-Catchern. Wie ist denn das rechtlich zu bewerten? Ich finde das, also die Daten hinterher abzufragen nach einer Straftat, das ist nochmal das eine. Aber das andere ist, wenn quasi der Staat zum Mobilfunkprovider wird. Und so verstehe ich das, dass der Staat quasi dann sagt, okay, alle Gespräche, die jetzt hier abgehen wollen, also nicht nur von bestimmten Leuten, laufen über dieses Teil. Ja, sehe ich das richtig? Und also ist das rechtlich zulässig, dass er nicht nur, dass er quasi die Kommunikation auch kontrolliert? Ne? Nicht
steht in der Strafprozessordnung. Ist eine Strafprozessordnung legalisiert unter gewissen schwerwiegenden Voraussetzungen. Aber ich sag mal, wir wissen ja, also seit letzten Sonnabend auf jeden Fall, was der Staat sich so alles irgendwie... Also der Staat hat dort grundsätzlich kein Problembewusstsein und er benutzt eben Ermächtigungsgrundlagen, die eigentlich für was ganz was anderes mal gemeint waren, aber natürlich trotzdem zu weit formuliert waren, um genau dort sozusagen alle möglichen neuen technischen Möglichkeiten eben zu nutzen, die anzuwenden. Also ist ja bekannt im Staatstrojaner. Ja? Also der Bundesverfassung hat diese Abhören, wenn also PC als Telefonie benutzt wird, ein Schlupfloch gelassen. Aber wir wissen ja, was die gemacht haben. Die haben ja sozusagen den ganzen Rechner dann abgesaugt und geöffnet. Und was eben nicht zulässig ist. Ja?
Ich habe noch eine Frage zu der ganzen Handyabfrage. Und zwar wurde es ja begründet mit schwerem Landesfriedensbruch, der ja vornehmlich aus der linken Szene kommen sollte oder ich sag mal von erlebnisorientierten Jugendlichen. Es gab jetzt aber am 19. Februar auch einen Angriff aus eindeutig dem rechten Spektrum auf das alternative Wohnprojekt Praxis. Hat sich denn dort jemand mal von der Staatsanwaltschaft dazu bequemt, so gleiche Maßnahmen für alle? Also wurden da irgendwie Verbindungsdaten abgefragt?
Wohl ja, wohl ja. Also diese Abfragen Richtung Freital, die haben wohl Nazis betroffen. Also ich glaube, wir wissen es nicht genau, aber wir müssen davon ausgehen. Wir fragen auch immer nach, wie sieht es denn aus mit der Ermittlung der Täter? Das war ein Landfriedensbruch. Also was man dort auf dem Video sieht, wenn die dort Steine auf ein Haus werfen, ist das Landfriedensbruch. Die haben da bis jetzt noch keine ermittelt. Aber ihr habt ja gehört, ich glaube, vorgestern war diese Razzia in Berlin und es ging dann völlig unter. Ich habe dann eine Meldung gelesen, es war zeitgleich auch eine Razzia in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, das ging dort gegen die Nazis, weil es war ja immer sozusagen die Rede, dass das Leute aus dem Raum Köln-Aachen sind, die Nasen, die dort die Praxis angegriffen haben. Von daher denke ich mal, das ging in die Richtung. Das wird auch sehr gut reinpassen, dass sie sozusagen gesagt haben, okay, wenn wir gegen die vorgehen, dann machen wir auch mal was auf die, auf der anderen Seite. Aber es sind noch keine Täter dort ermittelt oder dingfest gemacht.
Ja, ich habe noch eine Frage zu den Auskunftsanträgen. Und zwar, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es so ein bisschen so ein Bumerang wird? Weil wenn ich jetzt den Auskunftsantrag stellen würde, dann gebe ich ja schon indirekt zu, dass ich da auf einer nicht angemeldeten Demonstration teilgenommen habe, wo Straftaten begangen wurden.
Du bist hier auf einer Massenveranstaltung des CCC. Was glaubst du, was mit deinem Handy passiert?
Also erstens muss man dazu sagen, ob die Demo angemeldet ist oder nicht angemeldet, ist völlig egal, weil eine Demo ist Ausübung von Grundrecht, die, auch wenn es immer anders dargestellt wird, keiner Anmeldung oder Genehmigung bedarf. Punkt. Ich habe das Grundrecht, mich jederzeit in der Öffentlichkeit zu versammeln und mit anderen meine Meinung kundzutun. Die bedarf keiner Genehmigung oder Anmeldung. Zum Zweiten, also ich weiß nicht, wie du dich dort gefährden solltest, weil es waren einfach die übergroße Mehrheit der Leute, die dort unterwegs waren, waren einfach friedlich. Und auch wenn die Polizei es anders darstellt oder das in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird. Also da weiß ich nicht, inwieweit du dort irgendwie dich selber gefährdest. Und zum Dritten, je mehr Leute das machen, ja, desto geringer ist natürlich auch die Gefahr, in Anführungszeichen, für den Einzelnen. Also ich würde wirklich alle ermutigen, das zu machen. Ja, selbstverständlich. Seit 6 Monaten.
Also ich habe auch eine Anfrage gestellt und seit 6 Monaten habe ich nur Meldungen bekommen, dass sie es bearbeiten. Das zieht sich hier in Sachsen etwas hin. Aber meine eigentliche Frage war, in anderen Ländern gibt es zum Beispiel auch Behörden, die dann zum Beispiel gegen Polizisten, die sich falsch verhalten haben, ermitteln. Also nicht Kollegen, die gegen Kollegen ermitteln, sondern eine eigene Behörde, die sich eben solcher Fälle annimmt, um eben auch Interessenskonflikte nicht erst entstehen zu lassen. Warum gibt es in Deutschland so etwas nicht?
Also nochmal zur ersten Frage, was passiert mit den Leuten, die den Auskunftsantrag gestellt haben? Also viele haben jetzt so ein Schreiben bekommen, ich glaube Mitte Juli, also nach § 491 Strafprozessordnung ist die 6-Monatsfrist noch nicht abgelaufen, deswegen müssen wir nichts sagen. Aber die ist dann abgelaufen, ich glaube dann im August. Und die kriegen jetzt, glaube ich, haben dann bekommen im August eine Meldung, wir haben ihren Auskunftsantrag an das Landeskriminalamt abgegeben. So, und dort wird es bearbeitet. Es ist damit zu rechnen, dass diese Bearbeitungszeit noch länger andauern wird. Und irgendwann einmal kann man natürlich dann auch eine Klage, eine Untätigkeitsklage dann auch einreichen. Da würde ich sagen, da müssen wir noch warten bis ins nächste Jahr. Also ich sag mal so, wir gucken mal, wie es Januar, Februar, März wieder die Lage aussieht und dann kann man ernsthaft mal gucken, ob man mal so eine Mustergeschichte wegen Untätigkeitsklage macht. Wegen der Frage Ermittlungen von Polizei gegen Polizei. Natürlich wird es auch formal dann in eine andere Einheit gegeben. Also es gab jetzt hier auch Anzeigen gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt oder also solche Dinge. Natürlich müssen die von einer anderen Einheit ermittelt werden, aber der Chorgeist schlägt natürlich trotzdem zu, sodass man da also seine Zweifel haben kann, ob dort ordentlich ermittelt wird. Da gibt es die Überlegung schon lange, den Vorschlag, so einen Polizeibeauftragten und eine Polizeikommission einzurichten, wo sich eben Bürger dran wenden können, ähnlich wie ein Datenschutzbeauftragten, der dann eben auch in die Akten dann von der Polizei reinguckt und guckt, ob die sozusagen dort jetzt ordentlich ermitteln oder nicht. Also das wäre so ein Modell. Ja, das ist sozusagen, das müsste man gesetzlich einführen. Also sowas gab es mal in den 90er Jahren in Hamburg unter Rot-Grün und wurde dann, als es dann rot-schwarz wurde, dann sofort wieder abgeschafft.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar kann man diese Auskunft der Daten auch dann einholen, wenn gegen einen ermittelt wird? Also ich habe jetzt gerade so einen Strafbefehl wegen diesen Paragraph 21-Dingern da, wegen dieser Blockade da am Hals. Und ich frage mich, ist das jetzt trotzdem möglich, dass ich da Auskunft kriege oder geht das nur über einen Rechtsanwalt oder wie läuft das?
Also erstens hast du hoffentlich Einspruch eingelegt, weil ich meine, jetzt war am Mittwoch war der erste Blockiererprozess hier in Dresden und was ich dort gehört habe, wird es nicht gelingen, nachzuweisen, dass der Kessel die ganze Zeit zu war. Das heißt, ich war ja selber dort, der war nicht zu, ja, man kam rein und raus. Und die haben erst anderthalb Stunden danach, haben die im Grunde den Kessel zugemacht und das waren ganz andere Leute, als die blockiert haben. Also teilweise war es identisch, aber es waren noch sehr, sehr viele andere. Und die werden nicht nachweisen können, dass diese anderthalb Stunden der Kessel die ganze Zeit dicht war, sondern man wird das Gegenteil nachweisen können. Und damit werden die den Tatnachweis nicht führen können, wenn sie nicht ein Polizeivideo haben, wo du ganz konkret zu dem Zeitpunkt irgendwie drauf sitzt. Also unbedingt Einspruch einlegen. Wenn du in einem Strafverfahren drin bist, hast du eigentlich noch weitere Rechte, dann kannst du nämlich über deinen Anwalt allerdings nur Akteneinsicht nehmen. Also, und Akteneinsicht ist mehr als Auskunft. Also Auskunft ist die Frage, wurde ich erfasst am? Und dann kriegst du, ja, sie wurden erfasst mit irgendwie oder so. Aber wenn du selber in einem Verfahren Beschuldigter bist, kannst du die gesamte Akte dir angucken.
Also diese Auskunft auch ohne Anwalt? Oder, also wenn ich jetzt nicht die Auskunft wollte, geht gar nicht dann. Ne?
Also es gibt in der Strafprozessordnung auch die Möglichkeit, dass du ohne Anwalt Auskunft verlangst über die Strafakte, die über dich geführt wird. Da würde ich aber wirklich nicht dazu raten, weil da erzählen sie dann irgendwas und du kannst es nicht prüfen. Da würde ich dann wirklich sagen, in so einem Falle ist es wirklich gut, wenn man zu einem Anwalt geht, weil der kann auch Akten lesen. Also selbst wenn du die Akte siehst als Laie, verstehst du das nicht, wo da jetzt vielleicht was fehlt, wo sie da ein bisschen was weggelassen haben oder wo da eine Lücke ist oder wie man dort reingeht. Also ich würde wirklich raten, da dich von einem Anwalt beraten zu lassen.
Haben wir noch weitere Fragen an Johannes Lichti? Doch?
Ja, ich habe eigentlich eine Bemerkung für etwas, was ein bisschen komisch klang, sage ich ganz ehrlich. Gerade kam so ein Satz wie, aber das waren Nazis. Da fehlt nur noch das, aber das waren ja nur Nazis. Also in dem Moment, wo ich sozusagen die Opfergruppe differenziere, ne, gefährde ich dann doch wieder alle. Ich bin hier. Okay, das war nur so ein zum Tonfall. Ne? Also auch die sollen nicht abgehört werden. Das zweite, oder jetzt die echte Frage ist, das sind alles jetzt konkrete Probleme. Sie haben sich da sehr engagiert und naja, was auch immer. Sind die Grünen bereit, und das ist meine konkrete Frage, massiv dafür zu werben und sich auch einzusetzen im Bundestag etc., dass illegal erbrachte Beweise nicht mehr weiter in Strafverfahren eingeführt werden dürfen? Punkt. Ohne irgendwelche weitere Conditio.
Die Frage ist, Sie spielen jetzt an, ob wir eine generelle Fruit of the Poisonous Tree-Doktrin einführen wollten. Da wissen Sie auch, dann sind Sie irgendwie vom Fach oder so, dass das nicht der deutschen Rechtstradition entspricht. Bitte? Ich versuche, das einfach zu differenzieren, weil diese Frage eben, Ich kann sie auch platt beantworten, ja, aber ich glaube, das ist einfach nicht sachangemessen. Wir haben im deutschen Recht das Problem, dass diese Fruit of the Poisonous Tree Doktrin im Grunde im Kern nicht gilt, sondern nur in Ausnahmen gilt. Und das ist ein Problem. Und ich würde dafür werben, dass man das zwar nicht generell macht, aber dass man das in wesentlich größeren Umfang macht als bisher. Ansonsten müsste man es jetzt wirklich differenzieren. Zu der ersten Bemerkung. Ich bin eindeutig der Meinung, und das vertrete ich auch öffentlich, deswegen sage ich es hier nochmal, auch die Nazis haben das Recht zu demonstrieren. Auch die Nazis haben Grundrechte. Und deswegen hatte ich es auch vorhin gesagt, also wenn man bei 86a, wo es gegen Nazis geht, jetzt die Funkzellenabfrage einführt, dann ist das auch rechtswidrig, auch wenn es Nazis trifft. Also da muss man Gleichheit walten lassen, das ist ganz klar. Das habe ich auch immer so vertreten und das vertrete ich auch weiterhin. Aber ich vertrete eben auch, und das ist hier das Problem in Dresden und in Sachsen, die Nazis haben das Recht zu demonstrieren, aber ich habe das Recht dagegen zu demonstrieren. Und das Recht wird uns im Augenblick genommen.
Letzte Frage, letzter Kommentar, noch jemand?
Vielleicht noch ein kurzer Kommentar zur Auskunftsfreudigkeit der sächsischen Ermittlungsbehörden. Also es gibt auch im Internet noch einen anderen Generator, der nennt sich datenschmutz.de, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Da können Anfragen an alle möglichen Landeskriminalämter, Polizeibehörden etc. gestellt werden. Und da muss ich sagen, das war eine zum Teil positive Erfahrung, weil zum Beispiel Zollkriminalamt, Bundeskriminalamt etc. die antworten tatsächlich innerhalb von 2 Wochen ausführlich.
Echt?
Ja, da, wie gesagt, ich war da positiv überrascht. Das gilt sogar für bayerische Ermittlungsbehörden.
Hab ich noch nie gehört. Wann war das? Das Zollkriminalamt antwortet dir innerhalb von 2 Wochen. Inhaltlich?
Innerhalb von einer Woche mit der Anfrage um eine Personalausweiskopie und eine Woche danach war ein Brief da, dass ich da nirgendwo von denen erfasst wurde. Also da können Sie mich auch gerne nochmal drüber oder darauf ansprechen. Bei den sächsischen Behörden war das so, dass ich selbst nach 6 Monaten noch keine Antwort bekommen habe und nur mit der Drohung dann mich an den Datenschutzbeauftragten in Sachsen zu wenden, innerhalb von 2 Wochen eine Antwort gekommen ist.
Gut, ja, dann danke und nochmal Applaus.